die Weinbrater.
Nagi und Nelly trinken Wein.
Weil wir es lieben.
Und mit euch teilen. Hoi Nagi.
Ciao Nelly und hoi Judith.
Hoi zusammen. Das ist ja eine unfassbar schmissige Musik, die ihr hier habt.
Richtig. Und ich will jetzt schnell noch unseren Zuhörerinnen sagen, wer du bist. Nämlich ein Gast, der kein Wein macht, aber den direkten Draht zur Hefe hat. Man könnte sie ja auch the Godmother of Hefe nennen. Als gelernte Bäckerin hat sie seinerzeit den besten Lehrabschluss im Aargau gemacht. Die Arbeitszeiten sind dann aber wohl doch ein bisschen zu mühsam gewesen, als dass sie dann noch hat weiterarbeiten wollte und darum eine zweite Lehre gerade angehängt als Polygrafin. Im Internet hat sie dann angefangen mit einem Blog und hat Rezept veröffentlicht. Das Ding ist gewachsen und durch die Decke gegangen. Auf Social Media kennt sie jeden, weil sie so super aktiv ist. Und auf ihrem YouTube-Kanal lässt sie regelmässig Promis zum gemeinsamen Bachen ein. Ihr Traum? Eine eigene TV-Show. Darüber wollen wir heute bei einem Glas Wein reden. Herzlich willkommen beim Weintag, Judith Herdin.
Darf ich schnell für unsere Zuhörenden schnell erzählen, wie die Konstellation da gerade drinnen ist? Es ist wirklich, ich stehe da mit etwa zwei 1,90, über 1,90 grossen Männern in diesem Büro. Ich sitze auf einem kleinen Stuhl an einer viel zu hohen Bar. Ich komme mir vor wie so ein kleines Kind, mit einem Glas Wein in der Hand. Und ich schaue immer so ein bisschen links und rechts zu euch auf.
Ja, das ist auch gut, wenn man mit einer kindlichen Freude bei uns in eine Interviewfolge reingeht. Das schadet nicht.
Freude ist gut, kindliche Naivität würde ich jetzt auf der Seite lassen.
Ich denke, aber die passt jetzt auch nicht zwingend zu mir.
Ja, eben. Darum haben wir das jetzt gerade aus dem Weg geräumt. Und ich würde sagen, das sind natürlich die idealen Voraussetzungen für die doch eher ungewöhnliche Weintag-Folge. Weil es ist unser Format, wo wir sonst ja immer jemanden aus der Weinszene dabei haben. Wir würden dich jetzt nicht gerade unbedingt dieser Szene zuordnen. Aber wie gesagt, es gibt gewisse spannende Verknüpfungspunkte. Und was gibt es Schönes, als mit einem spannenden Menschen ein gutes Glas Wein zu trinken und auf Entdeckungsreise zu gehen?
Ja, und jetzt, wenn wir einfach mal, wir fangen immer früh im Leben an von den Leuten, oder? Weil wir wissen, dass Prägungen von der Kindheit sehr wichtig und das kann Folgen haben bis ins höhere Alter rauf. Und jetzt bist du, Judith, ja in Ganzigen aufgewachsen, im Fricktal. Fricktal, ich glaube, es heisst Fricktal, nicht Fricktal.
Es ist schon Fricktal, ja. Aber es ist wie beides auch ein bisschen.
Kannst du mal,
also es ist Aargau.
Es ist, ja gut, der Aargau ist gross, das wissen wir. Aber kannst du mal sagen, was ist Ganzigen für einen Ort und was verbringt man dort so für eine Kindheit, wenn man dort aufwachst?
Ich glaube, man kann das so zusammenfassen mit, man verbringt eine sehr behütete Kindheit dort. Aber so ist es mir gegangen. Aber vielleicht ist es auch, weil ich so ein bisschen, ich habe den Kopf auch so ein bisschen, ich bin irgendwo gewesen. Und also meine eigene Kindheit gehabt. Ich weiß nicht, wie es den anderen gegangen ist. Aber für mich sehr behütet.
Okay. Es sieht auch sehr ruhig aus. Ich bin mir das anschauen auf Google Maps. Das ist wirklich ein kleiner Ort mit ein paar Häuschen. Ein Dorfbeiz hat es noch nicht gesehen. Wir sind in der Recherche noch auf eine Meldung gestossen, wo dein Name auftaucht ist. Da wollte ich jetzt noch schnell fragen, ob das wirklich du gewesen bist. Nämlich in der Mittellandzeitung vom 8. Oktober 2004 steht, dass Judith Herdin die Aargauer Meisterschaften im Gewehrschiessen für den Jugendjunioren mit 667,8 Punkten gewonnen hat und die Silbermedaille geholt hat. Ist das wahr?
Ja, das war tatsächlich ich. Wie lustig, welches Tag war?
2004.
Ja, so gut. Ja, da bin tatsächlich ich. Ich habe schon viel gemacht in meinem Leben.
Okay, aber warum schiessen?
Weil ich es können. Es ist irgendwie mal so, was ist das? Irgend so eine Gewerbeausstellung. Und dann hat der Schützenverein, ich weiß nicht was, der steht da gewesen, hat einen Stand gehabt, hat man die können schiessen, dann hat der Chef dort so gefunden, die trifft ja eigentlich noch gut, kommt doch mal ins Training vorbei. Und dann bin ich dort vorbeigegangen, dann bin ich plötzlich in dem Schützenverein gewesen und ich habe halt einfach getroffen.
Du sagst jetzt so, ich bin plötzlich in dem Schützenverein gewesen, aber also du hast das schon eine Zeit lang gemacht.
Hey, ich weiß nicht, vielleicht etwa 4 oder 5 Jahre.
Ah doch.
Ich weiss jetzt nicht, ob ich etwas fürs Leben mitgenommen habe aus dem Schützenverein. Es ist einfach etwas, ich habe das noch lustig gefunden. Man hätte einfach müssen dort anlegen, auf die Schragen, oder wie nennt man das? Und dann das Gewehr ansetzen. Und dann musst du dich konzentrieren einen Moment. Und dann, wenn du gesehen hast, so, jetzt würde ich wahrscheinlich in die Mitte treffen, musst du abdrücken. das war. Und für das habe ich dann so ein bisschen Medaillen bekommen. So.
Okay, also durchaus erfolgreich. Warum hast du es aufgegeben?
Ich habe dann meine Lehre angefangen nachher und dann hat es wie einfach nicht mehr so in den Zeitplan hineingepasst.
Jetzt eben in Ganzigen, wir haben es vorher davon gehabt von dieser Dorfbeiz, Landhaus. Aber wenn man sich Bilder anschaut von dem Landhaus, dann steht an dem Gebäude nebendran noch gross das Wort Bäckerei. Und ich bin jetzt recherchiert, bis 2018 hat es dort noch eine Bäckerei gegeben. Und du hast ja nachher eine Bäckerlehre gemacht. Gibt es irgendeine Verbindung von dir zu dieser Dorfbäckerei?
Das ist dort, wo ich die Ausbildung gemacht
habe. Ah, du hast dort die Lehre gemacht in dieser Bäckerei?
Ja, okay. Effektiv dort drin gemacht.
Also beschreib mal die Bäckerei. Was ist das für ein Ort?
Es war einfach ganz eine kleine Bäckerei gewesen. Und mein Chef und ich haben dort gebacken. Und die Frau vom Chef, die hat den Verkauf gemacht. Also da, weil wir noch die Zweite gewesen sind, habe ich halt wie's wirklich, da ist das ganze Sortiment gsi, was musst machen und bist immer bist voll dabei gsi.
Wieso wird man Bäcker oder was hätte ich dort so überhaupt in das Berufsbild hineingezogen?
Ich glaube, bis zu einem sehr weiten Zeitpunkt von meinem Leben habe ich einfach das gemacht, wo mir so ein bisschen wie angerührt worden ist. Also eben zum Beispiel das mit dem Schiessen, dass ich per Zufall dort dran angelaufen bin, dann habe ich gemerkt, ich bin, also es hat geheißen, ich bin gut. Und dann habe ich das halt einfach ein bisschen gemacht. Und bei der Bäckerlehre war es auch so ein bisschen so. Ich habe eigentlich noch gerne gebacken. Und dann bin ich die Schnupperlehre gemacht dort. Und dann hat es geheißen, ja, schau, du kannst die Stelle haben. Und dann nachher habe ich mich gar nicht bewerben. Dann habe ich gefunden, also, warum sollte ich denn den Aufwand betreiben, um mich noch einmal zu bewerben, wenn ich da einfach im Dorf die Stelle habe? Dann habe ich einfach die Stelle übernommen und habe die Bäckerlehre gemacht.
Jetzt andere Frage, bist du eine Streberin?
Also, ich muss lernen, damit ich gute Noten habe. So.
Aber du hast ja deine Lehre mit 5,6 abgeschlossen, was im Jahr 2007 auch der Bestwert war im Kanton Aargau. Und das klingt jetzt schon nicht gerade so, als ob man da jetzt völlig unbefangen und ehrgeizlos drin hineingeht in so eine Lehrabschlussprüfung, wenn man so abschließt.
Ich würde mich nicht als Ultrastreber bezeichnen, überhaupt nicht. Sondern ich habe das Gefühl, ich bestehe die LAP nicht. Und darum habe ich sehr, sehr viel gelernt. Und durch das habe ich dann, glaube ich, einfach so eine gute Note auch erzielt. Also in der theoretischen Prüfung und in der Praxis habe ich halt, ich habe viel gelernt und müssen lernen, auch von meinem Chef aus, weil er gesagt hat, da wird nochmal geübt, sodass das am Schluss nachher für die Note gelangt hat.
Okay, und hast du das auch mit rausgenommen nachher aus dieser Lehre, dass Fleiss sich lohnt? Oder was ist da geblieben dir?
Vielleicht kann man so sagen, ich bin nicht unbedingt fleissig, sondern perfektionistisch. Vielleicht ist das eher eine gescheite Beschreibung für das, wo ich bin. Weil wenn du perfektionistisch bist, dann willst du das ja so gut wie möglich erreichen. Und dann ist es nicht, weil ich fleissig bin, sondern es ist einfach, weil ich will das Endresultat. Und dann ist mir der Weg dort an, ist mir eigentlich gleich.
Jetzt ist ja bei den meisten Lehrabgängern so, die sind ja einfach auch froh, wenn es dann mal durch ist und wenn man es abgeschlossen hat. Mhm. Und dann gibt es aber Leute wie du jetzt, die gehen einfach gerade in die nächste Lehre rein.
Das stimmt nicht ganz.
Aha.
Ich habe dort noch ein Zwischenjahr gemacht als Au-pair im Welschen. Und habe dort noch ein bisschen Französisch gelernt und bin dort hat ihn dort mir überlegen, was ich möchte als nächste Lehre machen möchte. Weil ich gewusst habe, dass mit dem Schlafrhythmus das funktioniert nicht. Ich werde diesen Beruf nicht weiter ausüben können. Und dann nachher, bin ich dann, mein Bruder hat so gefunden, mein Bruder ist ein bisschen jünger als ich, und dann hat er eine Polygraphenlehre angefangen, in der Zeit, als ich Bäckerlehre angefangen habe. Und er hat immer so von dem geschwärmt und erzählt, wie toll das ist und blablabla. Dann habe ich gefunden, ja, das klingt eigentlich noch spannend. Und nachher bin ich während dem Au-pair-Jahr bin ich an einem Ort schnuppern als Polygraphin. Und ich habe wirklich sehr viel Glück gehabt auch, weil die haben mir dann auch die Lehrstelle angeboten und haben gesagt, schau, du kannst die haben, wenn du das möchtest, nach der Schnupperlehre. Dann habe ich gefunden, super. Dann muss ich mich jetzt während dem Au-pair-Jahr nicht mehr um das kümmern. Und dann habe ich die Polygraphenlehre noch gemacht.
Vielleicht kannst du schnell für unsere HörerInnen erklären, was ist eine Polygraphinnenlehre? Das ist vielleicht nicht allen bekannt.
Polygraphen sind die Leute, also, die so Zeitungen gestalten oder Bücher oder Visitenkärtchen, Plakate und so weiter. Das sind die.
Also dann hast du die Polygraphinnen-Ausbildung abgeschlossen und dann ist es nicht so lange gegangen, und du hast angefangen, deinen Blog aufzumachen, www.streusel.ch. Streusel, das ist dein Pseudonym. Unter dem kennt man dich als Social-Media-Persönlichkeit auch. Wie ist denn die Idee gereift, dass du gesagt hast, hey, Bach, ich habe mich jetzt doch noch nicht ganz losgelassen und jetzt mache ich da irgendetwas im Internet mit dem?
Ich bin einfach ganz oft gefragt worden nach Rezepten, die ich habe. Und irgendwann habe ich gefunden, anstelle die allen einzeln rauszugeben, könnte ich die doch auch irgendwo noch sammeln. Dass ich kann sagen, schau, du willst gerne das Rezept für meine Fasnachtsküchli. Gang auf streusel.ch, dort ist es drauf.
Aber das heisst, du hast in deinem Umfeld einen Ruf gehabt, dass du die bist mit dem coolen Backrezept.
Wenn du Bäckerin bist, dann ist automatisch, wird ja, wenn du irgendwo noch einmal eingeladen bist, dann wird so, wer bringt was mit an? Bringst du noch irgendetwas Backerz mit? Und dann bringst du halt etwas Backerz mit und dann findet sie so, oh, das ist mega fein, hast du mir das Rezept? Und dann ist es schnell passiert.
Also jetzt hast du mit dem Blog angefangen und dann nehme ich auch und zeige zum anderen. Man fällt dann einmal noch ein bisschen auf Instagram an. Und dort hast du jetzt 70'000 Follower. Was ist eigentlich einfacher, zum auf Instagram posten, wenn man noch 100 Follower hat oder wenn es 70'000 sind?
Es sind ja 75'000.
Entschuldigung, einfach, dass man das ich kann dich nicht absetzen, natürlich.
Ich glaube, es spielt keine Rolle. Man macht sich immer Gedanken darüber, ist das jetzt gescheit, was ich hier poste? Oder ist jetzt das ein bisschen doof? Wie werden die Leute darauf reagieren? Das überlegt man sich. Ich versuche schon gut, also weißt, das Video zu machen, dass ich nachher anstehen und sagen, komm, mal, da kann man jetzt, da kann man raus tun. Das ist nachher im Internet. Das ist für immer dort. Klar, da schauen die Leute nicht für immer an. Aber es können so Leute, wie zum Beispiel ihr, könntet einen Podcast machen, dann mich einladen und dann suchen ihr so alte, mega peinliche Videos von mir raus.
Ich frage mich einfach, was passiert, wenn du von Betty Bossi eingeladen wirst?
Ich denke nicht, dass das passieren wird. Die Chance ist sehr gering.
Also, dass etwas passiert oder dass du eingeladen wirst?
Vielleicht muss man schnell den Kontext noch geben. Du, Betty Bossi, die haben so lustige Produkte, die einem das Leben in der Küche angeblich einfacher machen und du testest die, oder?
Also ich teste nicht nur den Betty Bossi ihre Produkte, ich teste ganz viele verschiedene Sachen.
So Pseudo-Küchenhelfer.
Oder, also ja, Küchenhelfer allgemein oder Produkte oder Geräte, die man irgendwo in der Küche brauchen kann. Und ich schaue mir das Zeug halt an und überlege mir ja, wie sinnvoll ist denn das, dass man da überhaupt Ressourcen braucht, um so etwas zu produzieren, wo man eigentlich noch einmal brauchen, wieder wegrührt. Und um das ein bisschen Bewusstsein zu schaffen, teste ich die Sachen. Testen.
Also du hast dir ein Medienimperium aufgebaut, eben, du hast deinen Blog, man kann das Rezept für 1 Franken kaufen. Du hast
also man kann es auch gratis
anschauen. Genau, aber man darf 1 Franken zahlen.
Wenn man Nein, das ist, wenn du das PDF möchtest zum Ausdrucken, ein schön sauber gestaltetes PDF, dann ist es ein symbolischer Beitrag. Mhm. Weil es ist jetzt nicht unbedingt ein adäquater Gegenwert natürlich für das, was ich die Arbeit investiert habe, aber es ist einfach ein symbolischer Beitrag. Hey, ich will das noch schön gestaltet bekommen, dann kostet es halt 1 Franken.
Und du hast verschiedene YouTube-Formate. Du lässt Promis ein, bachst mit denen in verschiedenen Ausprägungen. Du schreibst Bücher, Bachbücher. Du machst so viele Sachen. Und du bist ja auch ein bisschen zu einer Celebrity geworden jetzt in der Szene. Weil wenn man deinen YouTube-Kanal anschaut, muss ich sagen, du hängst mit alten Schweizer Promis ab. Ist das eher ein Zufall? Ist das gezielt? Bist du ein bisschen eine Rampensau? Brauchst du die Aufmerksamkeit? Woher kommt das? Oder ist das einfach pure Neugier? Oder wieso lässt du nicht mal Normalo ein, so eine Bachfolge? Könnte auch mal lustig sein.
Das könnte wäre definitiv lustig, aber ich möchte ja etwas generieren, wo Aufmerksamkeit erregt. Und ich werde jetzt mit, ich sage jetzt Hans-Peter 83, werde ich wahrscheinlich nicht die gleichen Klickzahlen erreichen, wie wenn der Traufer bei mir vorbeikommt oder die Stefanie Heinzmann oder die Wendy Holdener.
Also es geht um Klickzahlen?
Es geht nicht unbedingt um Klickzahlen, sondern es geht mehr darum, ich investiere sehr, sehr, sehr viel Arbeit und Geld in so etwas. Also jetzt gerade die Videos zum Beispiel mit der Wendy, der Steffi, Nick Hartmann, dem Traufer und wenn noch alles dort war, die Videos kosten sehr viel Geld, um das zu produzieren. Und wenn ich dann Leute nehme, die niemand kennt und dann werden die Videos nicht richtig geschaut, dann ist die Arbeit, die ich investiert habe, es ist halt nicht gleich viel wert.
Ja, aber wenn man jetzt über allem mal anschaut, was ist eigentlich deine grosse Mission? Also was ist eigentlich deine Vision? Ist das wirklich eine Medienunternehmerin zu werden im Bereich Backen und Food? Ja, was treibt dich eigentlich an?
Das Leben ist wahnsinnig kurz. Und man verbringt wahnsinnig viel Zeit mit Arbeiten. Und ich möchte gerne die Zeit, die ich mit Arbeiten verbringe, gerne so füllen, dass mir das Spass macht. Und das ist der Grund.
Und ist denn das einträglich, die Art von spassmachendem Arbeiten? Also kannst du von dem leben inzwischen?
Ich kann von dem leben, ja. Mhm. Aber es ist sicher mehr als ein 100%-Job. Also wenn man das Gefühl hat, ja, die Influencer, das ist immer ein bisschen lustig und so. Und das macht ja, schau, die steht dort ein bisschen am Backen und ist mit dem ein bisschen am Umglöndeln. Ja, man sieht natürlich nicht, dass ein Video, das irgendwie 1,5 Minuten geht, dass man dort vielleicht 10 Stunden daran arbeitet. Und dass die 10 Stunden halt nicht vom Montag bis Freitag, vom Morgen um 8 Uhr bis zum Abend um 5 Uhr sind oder so, sondern halt auch am Samstag und am Sonntag oder zur Nacht um 10 Uhr noch oder zur Nacht um 12 Uhr noch.
Und hast du das Gefühl, du wirst manchmal auf das ein bisschen reduziert, Internetpersönlichkeit sein, eben mit Promis ein bisschen abhängen?
Hey, früher vielleicht noch mehr, aber ich glaube, je länger dass ich das mache und auch die Bücher, die ich rausgebe, desto besser wird das. Ich am Anfang, als ich angefangen habe, bin ich noch sehr stark, habe ich das Gefühl, reduziert worden auf das «Allogieu, eine Frau, die bachet, herzig». Und das ist ein bisschen, ich glaube, das ist ein bisschen, das, über das bin ich ein bisschen rausgewachsen. Das ist schön.
Was? Eine Frau, die bachet, ja. Herzig?
Weißt du, wie viel?
Also hat das jemand gesagt?
Nein, natürlich. Ja, also, nein, aber du kannst dir nicht vorstellen, nicht so direkt, aber wenn mich zum Beispiel jemand nennt, «Jö, schau, Streuseli hat ein lustiges Video gemacht», dann ist das die herzige Frau, die bachet. Oder wenn mich jemand Prinzessin Streusel nennt, dann ist es ein Herz. Also, weißt, es ist eine wahnsinnige Verniedlichung. Ich würde mich selber, glaube nicht als herzig bezeichnen. Ich weiß es nicht. Und es ist, das Business ist ja, also, es ist eine GmbH. Es ist nicht mehr herzig. Mhm. Aber es ist noch schwierig zu, es ist beides. Aber ich bin sicher nicht Prinzessin Streusel und ich bin auch nicht Streuseli und ich bin nicht Streuselinchen. Es ist so.
Wenn dich jetzt jemand nicht kennt, wie tust du dich vorstellen, was du machst in einem Wort oder in einem Satz? Du bist Unternehmerin oder was bist du?
Ich bin Content Creatorin.
Content Creatorin.
Und dann kommt meistens die nächste Frage, hä?
Was machst du?
Was machst du genau? Und dann fährst du auf aufzählen und nach einer halben Stunde später so, ja, das ist jemand da, was ich mache.
Ja, jetzt haben wir ein bisschen erfahren, was du so machst, wie du als Unternehmerin wirkst, auf welchen Kanal du unterwegs bist. Aber natürlich wollen wir jetzt nicht nur über deine Biografie reden, sondern wir haben dich natürlich auch eingeladen, um dein kulinarisches und bachtechnisches Wissen ein bisschen abzuschöpfen. Und nicht zuletzt sind wir ja ein Wein-Podcast, also dann müsste es jetzt vielleicht auch mal ein bisschen um Wein gehen, Agi, oder?
Ja, unbedingt. Wir wollen ja ein Glas Wein zusammen trinken. Und ich sehe gerade, also Judith hat es natürlich wieder voll crashed. Da auf dem Tisch steht eine wunderschöne Verpackung mit dem durchsichtigen Krümschelipapier da, wo so schön knistert, und da drin sind Fasnachtsküchli. Also eigentlich bist du uns zuvor gekommen, weil wir haben dir ja zuerst etwas wollen servieren. Ich würde dir das jetzt mal schnell geben, darfst du es gleich schnell anschauen.
Ich finde das Wort Krümschelipapier so wahnsinnig schön. Also, der Pippo übergibt mir jetzt hier einen Teller, der zudeckt ist mit einer Serviette mit einer Weisse. Ich mache das auf. Wie gut! Es hat ein eingepacktes Linsentürtchen, so gekauft. Nein, ich schwelze. Wo hast du gehabt? Freilandeier, kein Palmöl. Grossartig.
Nein. Genau, jetzt ist die Frage, warum geben wir einer Bäckerin ein abgepacktes Linsertürtchen? Vielleicht kannst du unseren HörerInnen mal schnell den Kontext geben.
Wenn nicht ihr mir den Kontext, es ist wirklich, ihr habt wirklich, ich glaube, ich bin noch nie an einem Ort gewesen, wo es so gut recherchiert wurde. Ihr wisst mehr über mich, wie meine Eltern, habe ich es gewusst.
Gut, also Geschichte läuft so, du hast ja auch einen Podcast.
Auf Tisch, Sternstunde Kulinarik, genau.
In dem Podcast hast du mit deinem Podcastpartner, der Simon ist es, glaube ich, oder?
Genau, ja.
Genau. Habt ihr so ein Format, das heisst Kulinarisches Quartett, und ihr habt über Highlights aus dem Selektautomat geredet.
Absolut korrekt.
Was ist euch ein Lieblingsding aus dem Selektautomat? Und bei dir hast du gesagt, auf Rang 1 ist das abgepackte Linsertürtli.
Schuldig im Sinne der Anklage.
Genau, guilty pleasure. Du hast es dann noch ein bisschen aufgewogen und hast ja zwar schon gesagt, du hättest natürlich auch ein Rezept für eine Linsertorte, aber kannst du mal sagen, was dich so begeistert an einem abgepackten Industrie-Linsertörtchen?
Ich weiss nie, was es ist. Es ist einfach so, du nimmst das ins Maul und du isst es und du kannst nicht aufhören essen. Es ist das sagt immer, ich will noch mehr, ich will noch mehr, ich will noch mehr. Es ist einfach, ich glaube, ein Linsertürtli ist einfach, also allgemein Linsertorte, das ist so nompfig, da hat man so, kannst nicht aufhören essen.
Aber hast du denn das Gefühl dafür, wie so ein Produkt produziert wird?
Natürlich.
Das und was ist jetzt der Unterschied zu einer frischen?
Hey, einfach halt die Zutaten und ein bisschen die Liebe, die noch darin reingesteckt wird. Ich bin natürlich eine Zutatenleserin, gell? Da haben wir jetzt Pflanzenöl drin statt Butter. Ich würde natürlich Butter nehmen, gell?
Warum?
Ja, weil es einfach nach Butter schmeckt und nicht nach Pflanzenöl. Es schmeckt halt einfach ein bisschen besser. Und dann hat es da noch ein bisschen Sorbit drin. Es hat halt Zutaten drin, wo ich muss sagen, da würde ich jetzt bei mir daheim, wenn ich es normal für mich backe, würde ich es nicht reintun, weil es nicht nötig ist.
Gehen wir doch mal eins zu deinen schönen Fasnachtsküchli. Ich würde sagen, Du fackst sie mal an, auspacken und dann schauen wir mal, welche Wein dazu könnte passen. Ich habe mir jetzt da gerade mal zwei parat gelegt. Und dann tun wir uns doch auch noch schnell ein bisschen ums Thema Wein kurz drum herum drehen.
Sehr gerne. Es nimmt mich natürlich auch Wunder. Darum bin ich überhaupt auch da angekommen. Ich dachte, vielleicht lehre ich heute noch etwas. Bis jetzt habe ich immer noch meine Fragen beantwortet. Jetzt würde ich gerne noch etwas lehren.
Ja, jetzt machen wir natürlich gerade noch ein bisschen den kleinen Weinlehrgang. Ich habe hier jetzt vorgeschlagen, dass wir jetzt zwei Wein probieren, wo Judith dann auch zum Küchli darf mal degustieren. Der eine Wein, den wir hier auf dem Tisch haben, wird ein Vertreter aus der Mosel sein, ein wunderbarer Moselriesling, Rest süß. Obwohl Judith ja gesagt hat, sie hat nicht gerne süß Wein. Schauen wir mal eins, wie das wird wirken. Und ich glaube aber, dass das eine tolle Kombi sein könnte, weil die feine Süße nimmt am Frittierfett, falls nach dem Küchli werden die frittiert, das Schwere, gar nicht mal davon aus. Die Säure, die wir haben in dem Riesling, die setzt sich ein bisschen durchschneiden. Und die Aromatik, nämlich sehr viel Zitrone, Aprikosen, so die gelben Früchte und Äpfel und die Mineralität, sollten dann eigentlich ein bisschen eine Frische reinbringen, wo der Puderzucker, der das Ganze so süß und ein bisschen schwerer macht, vielleicht ein bisschen aufheben tut. Wollen wir es mal ausprobieren?
Es tönt, als würde es funktionieren. Also wenn du das so erzählst, habe ich das Gefühl, das ist das Beste, was man je zu der Fasnachtsküchli kombiniert hat.
Vielleicht zum ganz präzise, wir haben hier eine Flasche Riesling-Kabinett. Die leichteste Einstieg vom Johann Josef Prüm an der Mosel. Und der JJ, wie man ihn sonst bei den Insider nennt, gilt eigentlich so ein bisschen als, ja, der Held vom Riesling. Also, das ist eigentlich so ziemlich der Top of the Pop, den man haben kann. Und jetzt würde ich sagen, nimmt jeder ein Stück Fasnachtskuchen und trinkt einen Schluck Riesling dazu.
Muss man zuerst den Wein oder muss man zuerst fast das Küchli ins Maul nehmen?
Nimm zuerst ein Stück vom Küchli, ein bisschen verkauen, damit sich das richtig verteilen kann. Und dann nimmst du den Wein und nicht einfach sofort abschlucken, weißt, sondern so ein bisschen wie kauen den Wein auch. Und dann schauen, was passiert. Ich glaube, die Kombi, wow, die ist so geil. Weil das Fett vom Küchli und dann eben all die Aspekte, die wir jetzt vom Wein schon besprochen haben, das gibt so eine geile Kombination miteinander.
Oh ja!
Sag mal, was macht es mit dir?
Es macht mich glücklich. Aber was ich meine, also ja, es ist Wein und Zucker. Was erwarten wir anders? Es schmeckt sehr, sehr fein zusammen. Und ich bin ja wirklich nicht so der süße Weintrinker. Es ist normalerweise, wenn man mir sagt, so, also wenn ich irgendwo noch bin und so, dann finde ich so gerne irgend so einen trockenen Weissen. Und das finde ich aber jetzt wirklich noch eine geile Kombo.
Jetzt haben wir aber schon den Aspekt, also Fasnachtsküchli, das wird ja frittiert. Und man hat den Aspekt vom Fett. Fett und Süßwein, das verbindet sich eigentlich schön. Du hast es vorher auch angesprochen, Agi, oder? Und das heisst, das Fasnachtsküchli ist ja nicht einfach nur süß, oder? Sondern wir haben verschiedene Faktoren, die jetzt auch dem Wein zuträglich sind.
Fett ist ja quasi ein Geschmacksträger, ist ein Verstärker. Und hier haben wir einfach so wahnsinnig viel Aroma, dass es einfach in Kombination, finde ich, jetzt nur mal so was für intensiver wird. Und das Coolste am Ganzen ist, ich weiß nicht, ist dir das auch aufgefallen, die Schmelzigkeit, die nachher kommt. Also du merkst jetzt, wenn man dein Küchli probiert, das hat eine Lichtigkeit, das ist fluffy. Und dann nachher fährt es sich wie so auf ein wunderbar verteilen im Gaumen rum. Und wenn du nachher noch einen Schluck Wein nimmst und den Schluck Wein nicht einfach so trinkst, sondern wirklich auch noch mal kauen tust, dann fängt eigentlich etwas passieren. Dann fängt sich die Aromen noch verbinden und dann ist eigentlich das der Moment, wo man ja sonst Pairing nennt. Und das, finde ich, ist da hier jetzt einfach sowas von geil. Es ist eigentlich schade, dass ich die zwei Flaschen überhaupt genommen habe, weil ich glaube, das können wir nicht mehr toppen.
Bist du sicher?
Ja.
Das probieren wir, aber wir probieren es schon aus, oder?
Ja, wir probieren es aus, aber das wird ablosen.
Aber jetzt schnell, also jetzt einfach für mich, fürs Verständnis. Wie hast du jetzt das entschieden, so mal den Wein müsste ich jetzt zunehmen? Also was passiert bei dir in deinem Kopf? So, oder weißt du einfach gerade so, den Geschmack von dem Wein, hast du den irgendwie gerade im Kopf gehabt und hast gefunden, mal, das könnte noch funktionieren?
Nein, es gibt eine absolute Logik, was wie zusammenpassen kann. Also süß und süß kannst du kombinieren, haben wir ja. Fett ist nicht störend, Fett ist eigentlich etwas, das Geschmack verstärkt. Ja. Wenn ich jetzt aber, und ich glaube, das werden wir dann nachher sehen, dass eher negativ behaftet Beispiel, wenn man einen Wein hat, der starke Struktur hat, also Struktur im Wein kommt von Tannin. Und Tannin tun zwar super mit Fett matchen, aber Süße vertreibt sich nicht so damit. Und das wird dann nachher ein bisschen garstiger werden. Und da bin ich überzeugt, das werden wir dann nachher merken. Weil hier jetzt einfach in dem Wein hier so eine Geschmeidigkeit drin ist. Mit der Süße, mit der Rundheit und mit der Säure aber auch. Und diese Säure ist es eben, die nachher auch dazu beiträgt, das Fett zu buffern und nicht zu matschig im Erleben zu werden lassen, sondern dir dann wirklich auch noch so ein bisschen etwas Prickelndes mitgibt. Ich glaube, das hast du gemerkt, wenn du vorher das Ganze geschluckt hast. Und das ist die Kombination, die es nachher so zusammen verträgt tut.
Mich würde mal interessieren, also es gibt eine ganze Geschmacksmethodik beim Wein. Und ich nehme an, das ist in der Bacherei auch so, oder? Du hast auch Geschmäcker und bei dir gibt es auch nicht einfach nur süß, nehme ich an, oder?
Natürlich, ja. Also da hast du ja, das ist genauso wie beim Wein. Es ist ja auch ein Lebensmittel, oder sind Lebensmittel, ja. Genussmittel. Und das hat einfach seine Range, ja. Da ist alles drin.
Was sind deine Favoriten-Kombis? Oder wo bist du wirklich daheim? Hat ja immer so ein bisschen Favorites?
Weil es ist dein Lieblingskind. Ist noch schwierig zu sagen. Kommt auch immer auf die Stimmung drauf an, dass man sich gerade eher sieht. Im süßen Bereich, wenn du jetzt fragen, was findest du fein, dann nachher würde ich dir sagen, ein Streuselkuchen. Und so einen mit irgendwie vielleicht einer Rhabarber drin und dann die Butterstreusel. Und die sauer-süß Kombination, die finde ich schon fein.
Aber das ist eigentlich auch in der Komplexität, die du umschreibst. Es sind ja mehrere Komponenten, die nachher in einem Ganzen zusammenfinden.
Mhm, ja.
Das ist ja genau das, was eigentlich unsere beiden Welten verbindet. Und beim Wein ist es ja nicht anders.
Genau,
Du hast Säure, du hast Süße, du hast Frucht, du hast Trockenheit, also Mineralität. Und das finde ich spannend. Und das Krasse, was ich einfach merke, wenn ich mit dem Nelly dran bin, also Wein ist für uns eigentlich weit mehr als ein Lebensmittel oder ein Genussmittel. Also für mich ist ganz klar Kultur.
Mhm.
Es ist sowas von neu mit einem Kulturbegriff verbunden. Und irgendwo wollte ich dich eigentlich auch fragen, ja, wie siehst du das bei dir beim Backen? Weißt, ist es für dich nur Essen, also nur unter Anführungszeichen Essen, Geniessen, etwas machen? Oder ist es eben doch auch, sag jetzt eigentlich etwas Höheres, das man mitnehmen kann. Weil man hat vielleicht ein Rezept von Grossmami, wo man in der Familie weitergibt, wo seit eh und je immer gleich sind, weil sie halt so gut sind, weil es den Geschmack auch prägt hat von einem selber. Vielleicht Sachen, die man mit dem Erleben zusammen verbindet. Wie ist das bei dir?
Es sind viele verschiedene Sachen. Zum einen ist es das Schaffen, weil ich erschaffe ja ein Rezept oder ich schaffe an einem Rezept dran, bis das so weit ist, dass ich sage, jetzt ist es genau so, wie ich das möchte, wenn ich das esse. Und für das würde ich auch Geld zahlen. Und auf der anderen Seite gibt es aber ganz viele Sachen, die man ja isst, wo einem komplett auch wieder noch an einen anderen Ort könnt bringen. Also dann, wenn ich zum Beispiel ein Epir-Gumpfi-Brötchen esse, dann bin ich automatisch wieder in der Sommerferien, im Tessin, in der Campingferien, auf dem Zeltplatz. Ich spüre das Gras unter den Füßen. Es ist wirklich, ich schmecke, wie es den Luganersee noch so ein bisschen überzieht. Und das ist verknüpft. Das ist wirklich noch spannend.
Ich frage mich eben, ist es nur der Geschmack vom Essen oder ist es einfach die Emotion, die man auch damit verbindet? Und ich finde das eigentlich eine spannende Frage, weil du hast auch ein Buch darüber geschrieben, über Lieblingsrezepte von Prominenten, aber du kochst ja dann das auch nachher mit ihnen. Und dort habe ich mir auch gedacht, ich meine, die Lieblingsrezepte, das ist ja genau auch eine Kulturgeschichte, das ist nicht nur eine kulinarische Geschichte, weil das sind ja Sachen, die teilweise über Jahrzehnte, Jahrhunderte in Familien überliefert wird. Die Urgrossmami hat es schon gemacht und dann wird es weitergehen und es wird irgendwann einem Sohn weitergehen. Und wenn man die Videos mit diesen Promis anschaut, die das nachher bei dir nachkochen, die haben ja alle Emotionen im Bauch, wenn sie zu dir kommen und das kochen. Und das ist eigentlich auch eine kulturelle oder gesellschaftliche Geschichte, nicht? Oder ist das nicht so etwas, was dich bewegt im Denken?
Mal natürlich schon. Also für das Buch, das heisst «Dein bestes Geheimrezept». Es sind ganz viele Leute, die mir Rezepte gegeben haben. Das waren nicht unbedingt alles Promis. Ich habe einfach mit diesen 6 Promis Videos gemacht. Aber grundsätzlich sind es ganz viele Leute, die mir die Rezepte gegeben haben. Und die haben mir dann alle ihre Geschichten dazu erzählt und die habe ich dann aufgeschrieben. Und das ist natürlich schon etwas wahnsinnig Schönes, wenn du dann so siehst, woher kommt denn das überhaupt und wieso hat man das so gemacht? Oder wer ist das die erste Person gewesen, die das je... Oder wer steht hinter dem Rezept? So Zeug ist natürlich schon wahnsinnig spannend.
Und auf die andere Seite frage ich mich manchmal auch, Geschmäcker können ja einfach auch programmiert werden. Beispielsweise frage ich mich, egal in welche Bäckerei, dass ich in der Schweiz laufe, mit ein paar Ausnahmen, ein Berliner sieht einfach immer gleich aus und ist gleich langweilig gemacht. Und ich weiss nicht, weil sie alle Zutaten vom Grosshändler beziehen, oder woher kommt es eigentlich, dass wir nicht mehr Vielfalt haben, weil das fällt mir auf, gehe ich nach Österreich oder Deutschland, wo die Vitrinen voll gefüllt sind mit unterschiedlichsten Bachwaren, wo ich dann eigentlich das Gefühl hatte, ja, woher kommt das so, die Normierung?
Das ist ja nicht unbedingt eine Normierung, sondern du überlegst dir einfach, welche Produkte laufen und welche nicht. Und wenn natürlich der Himbeer-Berliner mit der Himbeergumpfi besser läuft wie der mit der Schokofüllung, dann nimmst du irgendwann den mit der Schokofüllung aus dem Sortiment. Ob der mit der Schokofüllung oder der mit der Himbeerfüllung besser läuft, ist halt einfach, das hat einfach auch mit dem zu tun, welches ist besser. Oder was ist effektiv das bessere Rezept nachher am Schluss, habe ich das Gefühl.
Das heisst, wenn etwas normiert ist, ist es der Geschmack vom Schweizer Volk, blöd gesagt.
Ich würde schon sagen, also das ist dort, wo am meisten Leute finden, das ist fein, das bleibt. Das sollte man nicht unbedingt als Normierung sehen, sondern einfach stärker gönnt.
Was sich mir ein bisschen sträubt, ist, dass es am Schluss nur ums Kommerzielle geht. Weil wenn ich in eine Bäckerei laufe, dann würde ich ja schon noch ein bisschen das Gefühl haben, der macht das jetzt auch noch mit Leidenschaft und der hat so seine Seele drin und so. Und du sagst jetzt, das ist gar nicht so.
Nein, halt stopp, das habe ich nicht gesagt. Nur weil das Produkt in der Vitrine liegt, weil das die Leute kaufen, heisst das noch lange nicht, dass der Bäcker das nicht gerne macht. Eigentlich sind all die Produkte, die in der Vitrine liegen, das ist ja schon das Beste, das der Bäcker hat. Und darum hat er dort sein Augenmerk drauf gelegt. Und darum liegt das Zeug in dieser Vitrine drin.
Wie kritisch bist du, wenn du in eine Bäckerei reinläufst?
Sehr. Mit einem Tankstellengipfel, der schon einen halben Tag in diesen Dings liegt, da wirklich da holst du mich nicht ab. Ich esse eigentlich Gipfeli am liebsten, wenn sie warm aus dem Ofen rauskommen noch. Oder dann muss es wirklich ein gutes Gipfeli sein von einer guten Bäckerei.
Das Gipfeli finde ich jetzt aber gerade wieder ein gutes Beispiel, weil ich bin mal wirklich in einer berühmten Bäckereikette in Luzern die Backstube anschauen und das ist dann schon gross, oder? Riesige Backstube. Und dann hat es eine Maschine gehabt, die gefühlt 100 Meter lang war. Vermutlich übertreibe ich jetzt ein bisschen.
Vielleicht sind es 200
Meter. Oder 200 Meter. Und dann habe ich den gefragt, was ist das? Und er hat gesagt, das ist Gipfeli-Maschine. Ich habe gesagt, brauchst du so lange Maschine? Weil vor meinem geistigen Auge sehe ich halt auch wieder in meinem romantischen Blick den Bäcker, der mit Liebe die Gipfeli rollt und so. Und er hat gesagt, Gipfeli, das musst du einfach in der Masse schnell rationell können, sonst verdienst du kein Geld mit dem.
Ich glaube, es ist noch schwierig, als Bäcker Geld zu verdienen. Und es kommt natürlich darauf an, wo du schaffst. Also ich habe in einer Bäckerei die Ausbildung gemacht, wo du nicht so eine riesige Gipfeli-Strasse gehabt hast. Sondern wir haben den Teig zubereitet, so wie man das macht halt. Und dann hat man den ausgerollt an der Ausrollmaschine und dann hat man den zugeschnitten von Hand. Und dann ist man in die Gipfeli-Rollmaschine gegangen und das ist einfach so ein Klumpen. Und dann lässt du das Gipfeli oben rein und macht so rum und dann wird es gerugelt. Und dann legst du es auf das Blech und tust es falten. Also tust es noch so knicken. Und das ist natürlich je nachdem, wie der Produktionsprozess angepasst worden ist und optimiert worden ist, je grösser das Kette worden ist oder je grösser das die Bäckerei ist und je mehr Filialen das sie hat, desto, sage ich jetzt mal, industrieller oder desto maschineller werden die Sachen wahrscheinlich auch hergestellt. Aber das heisst nicht, dass man sich keine Mühe gegeben hat für die Rezeptur oder wie dass man es herstellt.
Gut, ja, ich würde sagen, vielleicht gehen wir mal zum zweiten Wein, weil dann können wir auch uns langsam das Thema Hefe ein bisschen vortasten.
Ich würde sagen, wir sind auch mit drin in der Hefe, weil Gipfeli, Brioche, ich nehme es gerade vorweg, der Brioche Ton ist beim zweiten Wein ja auch ja, Programm oder eben sein Charakter, Champagner. Warum Brioche? Judith, ich würde sagen, du wirst es gerade merken. Man hat immer einen leichten Hefeton oder man sagt, wenn man sich gut achtet, schmeckt es wie frische Bachwaren.
Also bei einem Champagner sagt man, der schmeckt nach frischen Bachwaren? Noch nie überlegt.
Auch hier jetzt, ich sage euch zuerst, was war mein Gedanke? Wir haben Kohlensäure, darum sprudelt das Ding. Und Kohlensäure und frittiert es ist eigentlich grundsätzlich ein Klassiker in der Kombination von Trinken und Essen. Dann haben wir hier auch einen Brüt-Champagner, der ist ein bisschen süßer, eine höhere Dosage. Eine Dosage ist eigentlich das, man tut den Champagner vor der Abfüllung oder vor der Fertigstellung degorgieren. Das heisst, die Flasche ist jetzt erst ein paar Jahre lang kopfüber so einem Gestell drin gewesen. Dort sammelt sich die ganze Hefe an. Dann nimmt man die Flasche, tut es in so ein ultrakaltes Bad, wo das Ding schockgefroren wird. Dann nimmst du den Kronkorken weg, dann spritzt das raus. Und dann tust du das, was rausgespritzt ist, nachfüllen mit der Dosage. Und die Dosage ist meistens ein Likör, der eine gewisse Süße hat oder so. Das ist eine Hausmischung, die dann dem Ganzen noch einen seinen Geschmack gibt. Und dann wird das verkorkt und geht so im Verkauf. Einfach, dass wir das mal kurz aufklärt haben.
Und das nennt man degorgieren.
Richtig. Und dann wird das Ding degorgiert, oder? Und Je nach Dosage ist es eben extra Brüt oder Brüt. Und Brüt ist ein Zacken süßer als extra Brüt. Darum habe ich dann gedacht, Fasnachtsküchli ist süß, da auch wieder ein bisschen süß. Dann eben der Brioche-Ton. Hast du den überhaupt geschmeckt?
Es ist schon etwas, ja. Das ist spannend. Es ist mir nie
also
aufgefallen.
Ich wollte es dir nicht einreden, aber ich finde, man merkt es.
Gut, vielleicht redest du mir auch wirklich ein. Und ich bin jetzt, weißt du, nach meinem eineinhalbsten Glas Wein, finde ich so, ja, mal, da spüre ich also Brioche.
Ich kann mir jetzt alles erzählen.
Genau, du kannst mir auch sagen, das schmeckt auch noch ein nach roten Beeren. Und
jetzt haben wir einen kleinen Makel, weil eigentlich habe ich gefunden, ein Blanc de Blanc wäre passend. Und ein Blanc de Blanc heisst, er ist aus weissen Trauben gemacht, in der Regel Chardonnay, hat dann so ein bisschen die fruchtiger Seite und das ein bisschen, ich sage jetzt, ist das filigranere. Und dann haben wir jetzt aber einen Blanc de Noir. Das ist ein weisser, der aus Rotweintrauben gemacht ist, nämlich Pinot Noir in dem Fall. Durch das werden wir jetzt eben ein bisschen Struktur drin haben. Und ich würde einfach sagen, Judith, probier es, so wie es vorhin gemacht hast. Und sag mir, welche Kombi das dir besser gefällt, obwohl ich das Gefühl habe, ich weiss, welche das sein wird.
Also soll ich meine ehrliche Meinung sagen?
Mhm.
Ich finde das geiler.
Echt?
Ja, weil das andere war mir zu süß-süß gewesen. Ich finde es spannender, dass es süß ist vom Fasnachtsküchli und nachher die Säure und der Geschmack von dem Champagner. Mhm. Gefällt mir besser wie nachher das Süße.
Also du hast es gerne erfrischend.
Ja, hey, vielleicht wirklich einfach, ich bin einfach trocken. Ich brauche vielleicht auch ein bisschen mehr
Sorbet.
Doch, vielleicht ist das der Grund, warum ich die Linsentorte so gerne habe. Jetzt fühlen wir uns einfach komisch im Kreis drehen mit den Sachen. Das liegt am eineinhalbsten Glas Wein.
Ja, absolut.
Nein, ich finde das fein, eine feinere Kombination.
Also, es freut mich. Weil
was macht das mit dir?
Überhaupt nicht. Ich finde es gut. Ich finde es super, weil...
Kommst du mit dem klar?
Ja, ich habe ja gewisse Gründe gehabt, dass ich das ausgewählt habe. Ich einfach denke, sind die Leute an dem Tisch bereit für das, Nelly, du als alter Traditionalist?
Ja, wie geht es dir dabei?
Ja, ich bin auch innerlich auf der Champagner-Seite, weil mir das auch sehr gefällt, das Austarieren vom Süßen mit der Säure jetzt von dem Champagner da. Und das andere, was ich einfach auch wieder geil finde, wie flexibel ist Champagner, oder? Weil er hat ja immer den Ruf, man tut das nur zu äußerst exklusiven Angelegenheiten sich gönnen. Und jetzt haben wir auch schon gelernt bei uns im Podcast, es passt auch zu Popcorn. Und jetzt finden wir raus, es passt auch noch zu Fasnachtsküchli. Und ich finde, gibt es etwas Geiles, als einfach zu sagen, nimm ein Fasnachtsküchli, wir haben jetzt den Luxus von selber backen, aber es können ja auch die aus dem Migros sein.
Die sind übrigens die günstigsten Fritteusenbacher, die ich im Internet gefunden habe. Ich habe heute noch einen Fritteusentest gemacht von den günstigsten Fritteusen und darum sind die Fasnachtsküchli entstanden.
Also sie sind fein, ich kann nichts anderes sagen.
Ich finde auch, man kann mit denen arbeiten. Nein, man kann wirklich sagen, hey, Champagner ist einfach ein Bitch, die passt zu allem.
Ja.
Oder der. Ist der Champagner männlich?
Nein, ich finde...
Die Champagnerwelt ist von vielen Frauen geprägt worden, das kann man sagen, ja.
Also, glaube ich, so sehr wie nichts anderes in der Weinwelt. Von vielen starken Frauen, ja.
Okay, dann würde man sagen, ist der Champagner ist weiblich?
Ja, die Champagnerin.
Die Champagnerin.
Und ich finde, wenn wir jetzt schon mit der Champagnerin dran sind, dann sagen wir doch gerade mal schnell, was wir im Glas haben und wer. Also, es ist ein Flasche André Clouet von der Basis-Cuvée. Der André Clouet ist darum Champagner-Winzer, weil früher war es eine Familie im Dienst vom König von Frankreich, hat sich im Krieg dann sehr verdient gemacht und Napoleon hat gefunden, da haben wir Land in der Champagne. Ja, das war dann zumal schon sehr begehrt gewesen, man hat viel Geld können damit verdienen und so hat man dann seine Adelaten entlöhnt entsprechend. Und die Familie ist jetzt seit dem 17. Jahrhundert dort dran, am Champagner machen, seit eh und je, und die machen das richtig gut. Judith, ich will jetzt wirklich über Hefe reden, weil wir haben es von Gipfeli gehabt, wir haben es vom Champagner gehabt, dann sind so ein bisschen Brioche gekommen, die hast du eigentlich wollen bringen ursprünglich, aber jetzt sind die tollen Fasnachtsküchli da.
Ja, es ist eine kurzfristige Planänderung, das gibt es bei mir ja, ab und zu.
Aber wir lieben die Überraschung und die Überraschung ist dir echt gelungen. Und darum machen wir doch gerade eine Einstiegsfrage. Wer hat es schöner erleben? Der Bach oder die Weihefe?
Ich bin jetzt natürlich nicht so familiär mit den Weihefe. Wow, die sind natürlich miteinander verwandt. Ich glaube, die haben beide ein gutes Leben.
Weißt du das? Also Bachhefe ist ja nicht immer gleich Bachhefe. Also zumindest im Wein unterscheidet man zwischen der rebbergseigenen Hefe und zwischen der Reinzuchthefe. Und Reinzuchthefe nimmst du, wenn du irgendwie eine saubere Gärung willst haben. Und dann hast du aber irgendwie so ein bisschen eine Normierung auch in der Geschmackswelt schlussendlich. Und wenn du mit der Erdbeersägen Hefe schaffst, hast du zwar eine Spontangärung, das kann dann manchmal gewisse Probleme geben, weil man dann den Wein ein bisschen länger machen lassen muss, oder er kommt gar nicht in die Gänge, und dann rührst du den blöden Sieg noch Zucker und weisst dann, guck was innen, damit er endlich etwas macht, oder? Aber wie ist das so mit dieser Bachhefe? Also, ist Hefe Hefe dort, oder, weißt du, sind ja alles Pilzli?
Sind alles Pilzli, ganz genau. Es gibt ja schon verschiedene Hefesorten, die du kannst haben. Frischhefe, Trockenhefe, also es ist schon mal das, oder Frischhefe, Trockenhefe, dann gibt es noch Flüssighefe und dann hast du ja in der Frischhefe hast du noch Biohefe und die klassische Hefe und ich finde, die sind schon auch unterschiedlich. Also ich meine, eine Biohefe, die schmeckt für mich anders und fruchtiger wie so eine konventionelle Hefe, so die günstigste, die du kannst kaufen. Ist auch von der Konsistenz her anders.
Was nimmt man denn? Was ist gut?
Ich finde, Biohefe ist am geilsten. Die Bio-Frischhefe. Die hat eine geile Konsistenz. Das ist nicht so trocken und verbröselt gerade in den Fingern. Und die hat auch ein viel fruchtigeres Aroma wie so die normale Hefe. So die klassische Hefe. Und darum, wenn ich die Chance habe, zum Bio-Hefe, wenn ich die Wahl habe zwischen Bio und normaler Hefe, dann nehme ich Bio-Hefe.
Ein Sauerteig, hat denn der auch Hefe drin oder ist das wieder ganz eine andere Geschichte?
Ist natürlich auch Hefe, weil du hast ja, Hefe ist ja, das weißt du, das ist in der Luft, oder? Es ist in der Luft und es ist auf den Früchten und es ist irgendwie von unseren Händen drauf, es ist ein bisschen überall. Und für den Sauerteig nimmst du halt einfach die wilde Hefe, also du nimmst ein bisschen Mehl und ein bisschen Wasser und tust das in so einem Geschirrchen anrühren und dann lässt das bei Raumtemperatur stehen. Und weil das Mehl und das Wasser dort drin hast, bietest du der Hefe Nahrung. Und dann kommt die wilde Hefe aus der Luft und vielleicht noch ist auf deinem Löffel etwas gewesen und in deinem Mehl hat sie auch noch ein bisschen wilde Hefe und die formiert sich dann dort drin weiter. Und wenn du jetzt einen Würfelhefe hast, dann hast du halt einfach, dann wird halt einfach die für den Geschmack interessanteste Hefepilzli genommen und die für die Treibkraft stärkste Hefepilzli und die werden explizit weiterzüchtet. Und das ist ein bisschen der Unterschied. Aber Hefe ist ja beides am Schluss. Auch Sauerteig.
Schaffst du lieber mit wilder, ich sage jetzt mal unberechenbarer Hefe oder eben mit einer kontrollierten Hefe? Ich glaube, dich vorhin ein bisschen rausgespürt zu haben, aber ich würde es gerne von dir hören.
Ich bin tendenziell Team Zuchthefe, weil es halt weil die wilde Hefe, also der Sauerteig, der geht halt ein bisschen länger, bis er dann parat ist. Und ich möchte halt jetzt ein Brot backen. Aber natürlich mit Sauerteig kannst du wirklich auch geile Geschmäcker anbringen. Also von dem her, es ist wie beides. Aber
das fruchtig-süße.
Natürlich, es ist ein bisschen beides. Aber ja, Sauerteig noch zu wenig versiert, dass ich die Tipps geben könnte.
Was backst du eigentlich am liebsten?
Oh, das ist auch so eine Frage. Ich backe am liebsten das, was ich noch nicht gebacken habe und wo das Rezept noch nicht fertig ist. Und noch daran arbeiten. Und sobald das Rezept fertig ist, interessiert es mich eigentlich nicht mehr so.
Weil?
Es ist dann langweilig. Es ist ja schon abgeschlossen, es ist schon für mich perfekt. Warum sollte ich es nochmal backen?
Wenn du am Backen bist, was ist das so für ein State of Mind, das du dann hast? Ist das meditativ? Ist das Rock'n'Roll für dich? Ist das einfach volle Konzentration? Was geht da ab, wenn du backst?
Also ich glaube, es gibt viele Leute, die sagen, das ist meditativ für sie, aber für mich nicht. Ich überlege mir sehr viel beim Backen. Also es ist halt für mich schon auch eine Arbeit, oder? Weil ich will ja, dass das Rezept besser wird und dann ist bei mir beim Backen laufen sehr viele Denkprozesse und ich überlege, wenn ich da noch ein bisschen mehr drin tue, was passiert dann? Und dann nachher bist du am Degustieren und isst es und dann findest du, vielleicht das nächste Mal so machen, damit es noch ein bisschen besser wird oder ich möchte, dass es noch ein bisschen feuchter wird oder ich möchte, dass es noch ein bisschen knuspriger wird. Ich überlege mir halt sehr viel, was muss ich machen, dass es krasser wird.
Mhm. Nervt das manchmal auch, weil du hast ja den Effekt immer erst, also wenn du jetzt merkst, das ist es nicht, jetzt muss ich nochmal von vorne anfangen, dauert das halt wieder Stunden, bis man wieder den Punkt ist und sagt, jetzt habe ich die Alternative. Bist du ein geduldiger Mensch?
Früher nicht. Also früher bin ich fast hässig geworden, als ich das angefangen habe, wenn es nicht funktioniert hat. Und mittlerweile ist einfach so, okay, ich nehme jetzt aber da wieder etwas mit. Also ich habe jetzt wieder etwas gelernt. Ich weiss jetzt, wenn ich ein bisschen zu wenig Zucker drin habe, dann wird es halt vielleicht einfach ein bisschen weniger feucht. Und dann noch man lernt ja mit jedem Fehler, den du machst, oder mit jedem Misserfolg sozusagen, lernst du wieder etwas Neues dazu und nimmst es mit fürs Nächste. Darum eigentlich sehr entspannt, was das anbelangt.
Okay. Hast du einen bachtechnischen Endgegner? Einfach etwas, was dir noch nie gelungen ist oder nicht so, wie es dir wünscht ist oder was du immer noch suchst?
Ein Endgegner beim Bachen. Das kann man jetzt nicht so sagen. Ich habe zum Beispiel Panettone versucht zu machen. Und dann ist mir einmal super gelungen und einmal dann gar nicht mehr. Und ich habe dann aber nicht weitergemacht. weil mir Zeit gefehlt hat. Und es ist ja darum nicht ein Endgegner, weil ich habe ja einfach noch nicht dem die Aufmerksamkeit gewidmet, die er müsste haben.
Was würdest du sagen? Auf was kommt es beim Backen an?
Geduld, dass man sich kann an ein Rezept halten kann. Ja, das sind die zwei Sachen. Wenn es mal nicht gerade funktioniert, dass man es halt nochmal probiert und nochmal probiert und nochmal probiert. Das ist halt Übungssache auch. Also wenn man sagt, ich will einfach, dass es fein schmeckt, dann langt es, wenn man sich als Rezept haltet. Also wenn man ein gutes Rezept hat, zum Beispiel meins. Mhm. Und wenn man jetzt aber und wenn man dann will, auch noch, dass es gut aussieht, dann braucht es Geduld. Weil man es dann öfters muss machen und dann muss es üben und dann, damit das nachher dort ankommt.
Was ich den Pain finde beim Backen ist, du musst hure präzise sein. Es müssen 100 Gramm sein und nicht mehr und nicht weniger, weil sonst geht der ganze Gack auseinander, deutsch gesagt. Und das finde ich einfach streng. Da finde ich Kochen viel lässer. So nach der Methode vom Tim Melzer. Wir machen mal, weil er sagt ja selber auch, Backen ist nicht Kochen.
Jawohl.
Und würde ich sofort unterschreiben.
Ich auch.
Und das finde ich so geil, weißt du, du hast dann die Freiheit. Du kannst dann so, ah ja, und jetzt gehen wir um da noch so ein bisschen und da nehmen wir ein bisschen mehr und dann entsteht etwas. Aber beim Backen, du kackst sowas von ab, wenn du dich nicht an die Mengen haltest.
Das finde ich so schön dabei. Das tut doch auch ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen. Du erkennst eigentlich, wenn jemand gut backen kann, weisst du, das ist eine disziplinierte Person.
Ein Tüpfelschiesser?
Nein, nicht ein Tüpfelschiesser, sondern diszipliniert. Die kann sich einfach an Regeln halten.
Du backst eben auch mit Promis in deinem YouTube, in deinem Videoformat. Und wenn man das so ein bisschen anschaut, dann merkt man, also da ist ja auch nicht jeder gleich gut oder gleich diszipliniert so. Was macht das mit dir, wenn du dann so musst zuschauen musst, wenn dann jemand so den Teig rummacht und irgendwie so. Ich habe das Gefühl, manchmal sieht man es dir auch ein bisschen an, so das innere Leiden, wenn jetzt so ein Teig fertig gemacht wird.
Ich bin natürlich sehr transparent. Also du siehst bei mir wirklich komplett jede Emotion in meinem Gesicht an. Und ich glaube, die Frage kann ich selber fast nicht so gut beantworten, sondern man muss am besten einfach mal das Video schauen und dann erkennst du auch relativ schnell, was bei mir passiert, wenn jemand den Teig nicht so behandelt oder das Gebäck nicht so behandelt, wie man es sollte.
Also Videotipp, sucht euch die Folge Streusel und Patti Basler. Backet zusammen Basler Leckerli, ein absolutes Highlight. Wo, ja, genau, dort sieht man dir in gewissen Momenten schon an, wo du findest, jetzt müssen wir, glaube ich, wieder mal zum Kern zurück, zu deinem Leckerli.
Also, es ist nicht nur in dem Video. Es ist nicht nur in dem Video.
Wir kommen zum nächsten Teil, unser Frage-Antwort-Spiel. Funktioniert so, du bekommst zwei Begriffe über, du musst dich für einen entscheiden, aber bei uns muss man noch kurz begründen, warum haben wir den einen genommen. Auf jeden Fall hast du zwei Joker zu gut, also zweimal darfst du sagen, ich will jetzt lieber nicht beantworten und sonst musst du durch. Einfach um den Druck hochhalten, wir haben schon Gäste gehabt, die ohne Joker durchgekommen sind.
Ich habe ein Oversharing-Syndrom. Ich von dem her, ich glaube nicht, dass ich einen Joker brauche.
Rotwein oder Weisswein?
Weisswein.
Weil
ich vom Weisswein mehr kann trinken kann wie vom Rotwein.
Spontangärig oder Reinzuchthefe?
Reinzuchthefe.
Weil?
Das ist schneller zum Bearbeiten. Es liefert mir schneller das Resultat, das ich gerne hätte.
Intuition oder Rezept?
Intuition.
Weil?
Ich durch meine Intuition gute Rezepte schreibe. Und ich mich selber nicht kann als Rezept halten, denn, schlussendlich.
Du bist Autofahrerin, oder?
Ja.
Als Autofahrerin, Seitenablage oder Handschuhfach?
Seitenablage.
Weil?
Ich mache das Handschuhfach doch nicht auf.
Aber es gibt doch eine Geschichte mit einem Handschuhfach im Auto. Kannst du uns die in der Kurzversion mal schnell erzählen, bitte?
Da gibt es keine Kurzversion von dem Handschuhfach. Wenn man die will sehen, muss man auf Streusland Top schauen.
Also gut.
Meine Bühnenshow.
Tradition oder Innovation?
Innovation.
Weil?
Mein Kopf zu viele Ideen rausspeuzt, als dass ich könnte sagen, ich kann mich an Traditionen halten.
Dorfbeiz oder Sternenrestaurant?
Sternenrestaurant.
Weil?
So einfache Gerichte kann ich selber kochen, so krasse Sachen kann ich nicht selber kochen. Und dann brauche ich für das ein Sternenrestaurant.
Handwerk oder Bühne?
Bühne.
Weil?
Es ist ein Spass, auf der Bühne zu stehen. Und dort einfach ein bisschen sein. Ja, das ein bisschen spüren. Das ist schon etwas Verrücktes. Das mache ich wahnsinnig gerne.
Perfektion oder Geschwindigkeit?
Fuck, Mann, du hast... Nein, also das ist jetzt gemein. Das ist bei mir beides. Ich habe sowohl... Ich denke sowohl Perfektion als...
Das ist jetzt der Joker.
Da nehme ich jetzt den Joker, weil es ist beides.
Weiter geht's. Rezepttreue oder Experiment?
Für mich Experiment natürlich.
Wieso natürlich?
Ja, weil ich es ja entwickeln muss.
Kontrollen oder Vertrauen?
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Nein, ich tue lieber Vertrauen. Ich keine Lust habe, um alles zu kontrollieren, was gemacht wird.
Allein arbeiten oder im Team?
Team.
Will?
Weil du hast mehr Input. Also allein arbeiten ist schon, es ist schon, du kommst sehr schnell vorwärts, aber im Team bist du halt einfach, es kann grösseres entstehen, wie wenn du alleine arbeitest.
Süß oder salzig?
Salzig. Wenn ich die Wahl habe zwischen Kuchen und Chips, ist es eigentlich in 99% von allen Fällen Chips.
Brot oder Dessert?
Brot. Mit Butter. Es muss. Ich liebe Butterbrot. Das ist wirklich. Das wird mein Untergang sein, weil ich einfach. Das Verhältnis von Brot zu Butter ist bei mir wirklich 1:1 fast.
Analog oder digital?
Digital. Das ist mein Job.
Bodenständig oder Glamour?
Bodenständig. Ich rede viel zu grusig. Für das, dass ich könnte Glamour sein. da müssen wir jetzt realistisch sein.
Eine Show im Schweizer Fernsehen oder im deutschen Fernsehen?
Im deutschen Fernsehen hast du natürlich viel grösseres Publikum. Dann wäre es, glaube ich, das deutsche Fernsehen. Ich möchte natürlich meinen Range schwächer vergrößern. So bin ich. Aber der erste Schritt ist sicher mal Schweizer Fernsehen.
Bekanntheit oder Freiheit?
Oh Mann! Es ist wirklich das eine. Ja, Joker. Aber nein, den Joker jetzt nicht.
Ja, jetzt ist er weg.
Nein, das Problem ist, ich brauche ja die Bekanntheit, damit mein Job funktioniert. Wenn ich die Bekanntheit nicht hätte, dann könnte ich ja nicht von dem leben, was ich mache. Ich bin auf das angewiesen.
Bist du ein Sklave?
Nein.
Von der Bekanntheit?
Nein. Dann wäre ich die Freiheit.
Also, du gibst den Joker zurück und wählst die Freiheit?
Ja.
Berliner oder Streusel?
Streusel, ganz klar. Darum heisse ich auch Streusel. Weil ich einfach gerne Streuselkuchen habe. Und alles mit diesen Butterstreusel, also nicht so die Zuckerstreusel, sondern die Butterstreusel, alles mit Butterstreusel ist wirklich, das ist top of the pops, wirklich.
Wunderbar, damit wäre die Runde durch. Du hast einen Joker gebraucht also, und fast einen zweiten, aber der ist nachher rumgegeben. Ich würde sagen, das ist eine tipptoppe Leistung. Damit kommen wir langsam zum Abschluss von dieser Interviewrunde. Und wir haben das jetzt schon 2-3 Mal angesprochen. Du hast noch einen grossen Traum. Also vielleicht hast du noch viele Träume, aber einer von denen ist eine eigene TV-Show. Wie würden die aussehen, die TV-Show?
Das muss ich jetzt auch noch den Pitch geben? Ich glaube, man sieht, also es kommt ja immer näher, dieser ganzen Geschichte. Ich habe das schon angefangen mit der ersten Staffel Bachen mit Streusel. Dann hat sich das weiterentwickelt, jetzt mit der in Zusammenhang mit dem Buch. Dein bestes Geheimrezept. Habe ich ja jetzt noch mit den 6 Promis das Zeugs gemacht. Und da könnte man noch mal einen draufsetzen. Also da würde ich noch gerne ein bisschen mehr Gameshow-Charakter reinbringen. Und dann wäre es meine perfekte Bachshow. Es muss ein bisschen irr sein, ein bisschen wirr. Und es muss einfach viel laufen. Es ist bei mir sehr eine vielschichtige Bachshow. Und ich weiss nicht, vielleicht schaffe ich es irgendwie, den Cash zusammenzubekommen dieses Jahr, damit ich mal noch einen Pilot könnte vom Effektiver, was ich eigentlich machen würde, zusammenbekommen, weil es ist ja immer sehr kostenintensiv, so etwas zu produzieren. Und vielleicht schaffe ich das noch, damit ich irgendeinen einen Pilot habe, wo ich nachher sage, Leute, jetzt geben wir endlich die Wachse.
Okay, aber du träumst davon, das selber zu produzieren, oder wäre der Traum eher, dass jetzt das Schweizer Fernsehen mal anrufen und sagen, ja klar, machen wir das?
Ich will natürlich selber können produzieren, aber ich will, dass das ja irgendwo noch einmal ausgespielt wird. Und für das brauche ich ein Schweizer Fernsehen oder ein 3+, oder halt irgendeinen. Mache ich es halt auf Hochdeutsch, ProSieben, dürft euch gerne auch melden bei mir.
Und was sind denn noch andere Ideen, die du in dir trägst, die du jetzt exklusiv hier bei uns, bei den Vibrator, unseren Hörern, erzählen willst?
Uff, sind sehr viele Ideen im Kopf. Wird natürlich sicher, schon jetzt ist wieder dran, neues Bachbuch, gell? Nach dem Bachbuch ist vor dem Bachbuch, es ist auch da, ja, das wird wieder etwas Neues geben.
Kann man schon verraten, welche Richtung das geht?
Nein, weil ich habe noch nicht angefangen. Und wenn ich noch nicht angefangen habe, dann kann es sein, dass ich mich im letzten Moment mich noch komplett umentscheide und etwas völlig Neues mache.
Damit wir jetzt unseren HörerInnen doch noch ein Rezept-Tipp mitgeben, ganz ein schnelles Bachrezept mit Klinggarantie.
Also jetzt? Also, ich kann doch die Bachrezepte nicht. Ich bin doch zahlenblind. Ich kann das nicht auswendig. Nein, geht auf streusel.ch schauen. Dort hat es ganz viele Bachrezepte. Oder in meinen Büchern natürlich, die 4 Bücher, die ich jetzt rausgegeben habe bis jetzt. Dort findet man auch ganz sehr, sehr viele ganz feine Rezepte von mir. Und, oder halt einfach mal zuerst Videos schauen und ein Gespür bekommen für mich.
Damit wären wir jetzt ein perfekter Ort, weil da steht jetzt Werbespot. Also es wäre jetzt der Ort gewesen, wo schon du passiert. Noch alles kannst promoten, was man noch über dich muss wissen.
Schau jetzt.
Genau, aber was du noch nicht gepusht hast, es gibt auch noch einen Webshop, oder, wo dein Vater ja Holzsachen herstellt, die man zum Backen kann benutzen.
Genau, ja. Mhm. Also das ist natürlich einfach, das meistens bin ich in einem Buch dran und dann merke ich zum Beispiel jetzt beim «Dein bestes Süßgebäck». Dann habe ich gemerkt, Blätterteig ausrollen, doof mit einem Walholz, ist besser mit einem Ausrollstab. Und dann gehe ich zu meinem Vater und sage, du lass, ich brauche einen Ausrollstab. Dann sagt er, okay, mache ich. Dann sage ich, der ist cool, machen wir den für den Shop. Dann sagt er, ja, ist gut. Oder Weckli-Drücker. Sage ich, du, schau, ich brauche einen Weckli-Drücker, um den Füllspalt ins Weckli reinzubringen. Dann sagt er, gut, mache ich.
Da gibt es ein Instrument dafür, den Weckli-Drücker.
Jawohl, ja. Mhm. Genau, und so entstehen die Produkte. Also ich verkaufe in meinem Shop ihnen nichts, wo ich nicht das Gefühl habe, dass man das effektiv könnte brauchen.
Wunderbar, also man kann dich unterstützen auf vielfältigen Wegen. Übrigens kann man auch die Vibrator unterstützen. Wir sind auch unterstützungswürdig, wie so vieles. Bachen ist unterstützungswürdig, Wein ist unterstützungswürdig. Wenn man die Vibrator unterstützen will, kann man das machen online unter www.dieweinberater.ch/trinkgeld. Das ist das eine. Und das andere...
Wow, was für ein tolles Wort. Ein tolles Wortspiel.
Klar. Und wir haben auch noch einen Newsletter, der ist ein bisschen unter einer traditionelleren Webadresse, dieweinberater.ch/Newsletter. Hast du auch einen Newsletter, den man noch abonnieren sollte?
Hey, ich habe einen Newsletter. Du kannst mir den Newsletter, wenn du nicht auf Social Media unterwegs bist, abonnierst du den Newsletter. Und sonst bist du auf Social Media und dann erfährst du das auch.
Okay. Ja. Wunderbar. Danke vielmals, hast du dir die Zeit genommen, hast bei uns reingeschaut. Ich habe es super spannend gefunden, auch der Crossover mal zwischen Bachen und Wein. Da kommen wir ja nicht immer gerade sofort drauf. Und das liebe ich einfach, wenn man so Welten kann zusammenbringen. Das war wunderbar gewesen. Und mit dem würden wir uns verabschieden. Schön, habt ihr zugelassen. Es würde uns freuen, wenn ihr auch in unserer nächsten Folge wieder dabei seid. Die gibt es wie immer in 2 Wochen. Bis dorthin wünschen wir euch eine gute Zeit. Habt es gut, habt Sorge und tschüss Nagi.
Ciao Nelly.
Und tschüss Judith.
Hey, schön, dass ich da sein darf.